Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Tobias Krämer.
Kreuzigung und Auferweckung des Messias. Die Jesusgeschichte hatte ja hoffnungsvoll begonnen. Viele dachten, besonderer Mann, Messias, Elia, wer auch immer, jedenfalls besondere Taten, besondere Lehre, das wurde wahrgenommen im jüdischen Volk. Und dann dieser große Knall, dieses harte Ende, Jesus stirbt am Kreuz. Das war für die Jünger zunächst mal ein ganz großer Tiefpunkt, denn es schien offensichtlich zu sein, dass die Jesusgeschichte damit endete und dass Jesus eben nicht der Messias war, dass man mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt und sich gründlich in Jesus getäuscht hatte. Die Enttäuschung war auch riesengroß. Man hat alles stehen und liegen gelassen und ist ins alte Leben zurückgegangen. Es war eine sehr, sehr schwierige, herausfordernde Zeit für die Jünger. Dass dieses Kreuz eine Bedeutung haben konnte, war zu dieser Zeit noch nicht absehbar. Das kam dann erst später, als Jesus 3 Tage später von den Toten auferweckt wurde durch seinen Vater im Himmel. Dann war ja natürlich plötzlich klar, Jesus ist gar nicht gescheitert, sondern er lebt. Und dann war auch klar, dass dieser Kreuzestod eben nicht das Ende, nicht ein Scheitern ist, sondern eine andere Bedeutung haben musste. Und genau solche Überlegungen werden es gewesen sein, die dann dazu geführt haben, dass man in der Schrift solche Texte wie Jesaja 53 entdeckt hat, wo von einem stellvertretenden Sühnetod die Rede ist. Überlegungen dieser Art haben dorthin geführt. Kreuzigung war dann plötzlich aus dieser Sicht, aus dieser Erkenntnis heraus, nicht das Ende eines Pseudomessias, sondern eben genau die Grundlage für die Erlösung. Aber zu dieser Erkenntnis musste man eben auch erstmal kommen. Nach der Auferstehung ist Jesus dann erhöht worden. Gott hat ihn in den Himmel geholt, Himmelfahrt. Das heißt, das ist nicht irgendein Ereignis, sondern bedeutet Intronisation. Jesus kommt in das Herrscheramt, in das Königsamt, das messianische Amt, Messias, König, ihr erinnert euch. Er kommt in das Königsamt, er wird zum Herrn, er wird zum König erklärt, er wird intronisiert, um dann später wiederzukommen und sein Werk zu vollenden. Denn noch ist ja die Erde nicht befreit vom Bösen, noch ist ja eine ganze Menge zu tun. Die Vollendung muss also noch kommen. Wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, dann haben wir übrigens genau den frühjüdischen Erwartungshorizont. Der Messias kommt, er wird Israel wiederherstellen und die Welt in Ordnung bringen und vorher das Endgericht halten. Also da sind jüdische und christliche Erwartungen ganz, ganz nah beieinander. Insofern passt es sehr gut. Jesus ist der Messias, wird als dieser zum zweiten Mal wiederkommen. Für die Juden wird es dann aus ihrer Sicht das erste Mal sein. Jedenfalls vollendet er dann sein Werk. Und alles wird gut. Es ist zunächst mal befremdlich aus frühjüdischer Sicht, dass Jesus jetzt zweimal kommt. Das erste Mal, um zu sterben, das zweite Mal, um das Reich Gottes zu vollenden. Aber auch das hat im Frühjudentum letztlich ja Raum, weil ja die ganze Messias-Konzeption völlig unabgeschlossen war. Da waren viele Leerstellen, da waren viele Überlegungen drin. Und so ist diese Besonderheit der christlichen Messias-Lehre durchaus etwas, was im frühjüdischen Kontext auch seinen Platz hatte. Zumindest wurde das dann von denen, die an Jesus glaubten, die 12 Jünger, die Urgemeinde und so weiter, wurde das genauso gesehen. Da hat man keinen Anstoß dran genommen. Die ganze Jesusgeschichte wird nun in einem ganz bekannten Text in Philipper 2, in diesem großen Christushymnus, dargestellt. Den möchte ich jetzt einfach einmal schnell durchlesen anhand der Basisbibeln, dann aber textlich sehr viel genauer reingehen und einige Beobachtungen mit euch teilen. Da heißt es Philipper 2 ab Vers 6, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Da haben wir diese Story sozusagen, diese Geschichte in kompakter Form. Wir haben den Ursprung des Kommen Jesu vom Himmel herab in der Jungfrauengeburt. Wir haben seine Erniedrigung, dass er als Mensch wirkt, dann diesen Tiefpunkt des Kreuzes und dann diese Erhöhung, dass Jesus dieser allerhöchste Name verliehen wird zur Ehre Gottes des Vaters. Also diese ganze Geschichte, diese große Kurve von oben runter, von unten wieder hoch, die haben wir in diesem Philipperhymnus. Und für viele scheint das auch die Sache zu sein, so wie Jesus begonnen hat, so endet er wieder. Aber das stimmt gar nicht so. Und es ist vor allem einiges ganz, ganz spannend an diesem Text. Da bleiben nämlich viele, viele Dinge in einer gewissen Schwebe. Die Sprache ist eine ganz eigenartige. Deshalb gehe ich jetzt nochmal langsamer rein und hebe ein paar Dinge hervor. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus waren, der in Gestalt Gottes war. Was mag es wohl heißen, dass Jesus die Gestalt Gottes hatte? Die Gestalt, Morphe. Und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also da war irgendwie eine Gleichheit oder eine Vergleichbarkeit da. Aber er entleerte sich. Er lässt jetzt eine ganze Menge hinter sich. Was denn eigentlich? Manche sagen seine Gottheit. Andere sagen, ja, mindestens mal seine Unsterblichkeit, sonst könnte er ja nicht sterben. Er entleerte sich. Eine ganz große Diskussion gab es da über Jahrhunderte, was diese Kenosis, diese Entleerung, Entäußerung eigentlich bedeutet. Er entleerte sich und nahm Knechtsgestalt an, die eines Dieners, die Gestalt eines Sklaven sogar, indem er, wieder eine eigenartige Formulierung, in Gleichheit der Menschen geworden ist. Also er ist jetzt den Menschen gleich, den Menschen vergleichbar. Da gibt es eine Gleichheit oder Vergleichbarkeit. Auch das ist ein bisschen eigenartig, für unsere Begriffe schwammig formuliert. Und es geht weiter, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und der äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch befunden. Der äußeren Erscheinung nach ist er innerlich was anderes, irgendwie anders konstituiert. Das scheint der Text ja so zu sagen. Und der äußeren Erscheinung nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist das ganz Große hier, dass dieser Jesus seinen Ursprung im Himmel hat und dann am Kreuz endet und diesen Weg im Gehorsam, also ganz bewusst und absichtlich geht und nicht davor zurückschreckt. Jetzt kommt im Text der Wendepunkt, am Tiefpunkt ist auch der Wendepunkt. Darum, weil Jesus dermaßen gehorsam war, hat Gott an ihm in ganz besonderer Weise gehandelt. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Die Auferweckung wird jetzt gar nicht ausdrücklich erwähnt, die ist natürlich vorausgesetzt. Aber dann die Himmelfahrt. Jesus wird erhoben und ganz oben im höchsten Regierungsamt eingesetzt. Er hat den allerhöchsten Namen. Er hat den Namen, der über jedem anderen Namen ist. Sein Name ist größer und höher und mächtiger als alle anderen Namen, die irgendwelche irdischen großen Leute haben könnten. Das wiederum hat ein Ziel, Vers 10, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Messias ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum geht es jetzt nun, dass jedes Knie sich beugen soll und jede Zunge bekennen soll. Was bekennen soll? Dass dieser Jesus aus Nazareth, der gestorben ist, auferweckt worden ist, erhöht ist, dass er der Messias ist, dass er als Messias der Herr ist, der Kyrios. Auch das liegt wieder ganz nah beieinander. Der Messias ist der Herr ist der Messias. Und das Ganze hat nochmal einen Zielpunkt, den man leicht übersieht, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Ganze, sich in dieser Art und Weise zu Jesus zu bekennen und an Jesus zu glauben, dient zur Ehre Gottes des Vaters, der ja der Autor dieser Jesusgeschichte ist, der ja Jesus gesandt hat und durch diesen Weg laufen ließ. Wer also an Jesus glaubt, der ehrt damit auch Gott, den Vater. Das aber ist das letztendliche Ziel. Der Text bleibt nicht bei Jesus und bei seiner Herrschaft stehen, sondern es geht im tiefsten und letzten um die Ehre Gottes, des Vaters. Jesus endet also dort, wo er zuvor nicht war. Er ist nun der Herr, er ist hoch erhoben, er hat diesen allerhöchsten Namen von Gott verliehen bekommen. Das war vorher nicht der Fall, jetzt aber ist es der Fall und das Ganze, wie gesagt, zur Ehre Gottes, des Vaters. Auch hier sind wir noch nicht am Ende der Jesus-Geschichte, denn Jesus muss noch einmal kommen. Wie gesagt, die Welt liegt ja noch weitgehend im Argen, das Reich Gottes ist noch lange nicht vollendet und überall durchgedrungen. Im Gegenteil, da ist noch eine ganze Menge zu tun und deswegen wird Jesus als Messias noch einmal kommen, sein messianisches Werk zur Vollendung bringen und dann erst ist das endgültige Ziel für alle Zeiten erreicht. Zu Philipper 2 passt ganz gut ein wichtiger Text aus Apostelgeschichte 2. Das ist die Pfingstpredigt des Petrus, wo Petrus erklärt nach Pfingsten oder an Pfingsten, was es denn mit Jesus auf sich hat. Und auch er kommt auf diese Erhöhung zu sprechen, Jesus, Himmelfahrt, Erhöhung, Intronisation zur Rechten Gottes. Und er schließt dann seine Predigt mit den Worten, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Dass Gott diesen Jesus zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist eine eigentümliche Formulierung, zum Herrn und Christus gemacht. Gott ist hier das Subjekt, mit Jesus wird etwas gemacht, er wird zum Herrn und Christus gemacht. Zum Herrn gemacht, das können wir gut verstehen, das haben wir jetzt gerade in Philipper 2 gesehen. Jesus wird zum Herrn gemacht, indem er eingesetzt wird als König, als Kyrios, als der Herr der Welt. Das geschieht durch Gott den Vater, er setzt Jesus ein. Das andere überrascht vielleicht, zum Herrn und Christus gemacht. Und für meine Begriffe denkt Petrus hier an den wiederkommenden Christus, an den Jesus, der nochmal kommen wird und sein messianisches Werk vollenden wird. Also dieser frühjüdische Christus, der erwartet wird, der Israel wiederherstellt und die Welt in Ordnung bringt, das Endgericht bringt und alles gut macht, Reich Gottes rauf und runter und überall. Genau dieser Christus war ja noch nicht in dieser Weise da. Zu diesem Christus wird hier, nach Petrus, Jesus gemacht. Jetzt ist er der Herr der Welt, er sitzt im Himmel. Er ist als dieser Christus bestimmt, der am Ende auch dieses messianische Werk vollenden wird, so wie es die Juden erwartet haben. Also hier schließt sich der Kreis, hier knüpft diese Predigt an den frühjüdisch-messianischen Erwartungshorizont an. Von der Wiederkunft Jesu werden wir dann nächstes Mal sprechen. Auch dazu ist so manches Spannende zu sagen.